Liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, erstmal guten Morgen. Auch ich freue mich natürlich, dass ich hier heute bei euch sein kann. Wenn ich gewusst hätte, dass so viele Pastoren hier sind, hätte ich mich allerdings gar nicht hergetraut, muss ich ja sagen. Nee, gut, auch gut, dann lassen wir das so. Ihr kennt alle den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, meine Stimme wird sich gleich erholen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht zur Einstimmung. Es ist ein bisschen hell hier, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen. Am Anfang, ich muss hier wieder hinter das Mikro gehen, damit er das hinkriegt. Aber so kann ich das Bild natürlich schlecht sehen. Am Anfang seines Wirkens hat unser Herr Jesus Christus ja im Norden Israel gewohnt. Und davon gibt es hier ein paar Bilder, die ich für euch mitgebracht habe. Ihr seht hier hinter mir den See Genezareth. Wie man ihn sieht, oh, der Löwe, der will nicht mehr. Den stelle ich lieber mal hier hin. Der See Genezareth, also von Westen betrachtet nach Südosten. Ihr seht, die Sonne geht auf, es wird ein schöner Morgen. Der See ist ganz ruhig. Was man hier so sieht, ich bin gewiss, dass wir zu Zeiten unseres Herrn Jesus Christus nicht viel anders ausgesehen haben. Jetzt wendet sich der Blick, wenn die Technik funktioniert, nach Norden. Ihr seht im Hintergrund einen Höhenrücken. Das sind die berüchtigten Golanhöhen, von wo Israel bekanntlich beschossen wird mit Raketen seiner Feinde. Im Dunst am Nordufer, hier kaum zu erkennen, liegt die Stadt, in der Jesus eine ganze Zeit lang gewohnt hat, Kapernaum. Ihr seht hier, um Kapernaum herum ist ein Zaun. Das liegt daran, dass im Gegensatz zum Beispiel zu Nazareth oder Kana oder andere bekannte Städte, Kapernaum ja eine Museumsstadt ist, wie bei uns ein Museumsdorf. Man muss Eintritt bezahlen, wenn man reingeht, aber dafür hat man innen wieder alles ausgegraben. Wenn ihr das seht, das sind die Wege, auf denen Herr Jesus mit seinen Jüngern wohl gegangen ist. Und dort mag er auch in einem dieser Häuser vielleicht mal gewohnt oder übernachtet haben. In der Umgebung von Kapernaum genießt man immer wieder schöne Blicke auf den See. So wie hier. Und in dieser Umgebung sollen sich ja auch viele der bekannten Geschichten, so wie die Speisungswunder und andere, abgefunden haben. An einer anderen Stelle, nicht weit von hier, findet man solche Steine eingelassen in den Boden. Wer so ein bisschen Englisch kann, erkennt gleich, um was es hier geht. Übersetzt, selig sind die für die Gerechtigkeit verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und ihr wisst, das ist ein Vers aus der Bergpredigt. Ja, und man nimmt an, dass die Bergpredigt vielleicht hier etwa stattgefunden hat. Richtige Berge gibt es da nicht, aber Hügel. Und auf einem dieser Hügel hat man so eine kleine Kapelle errichtet. Und mittendrin in der Kapelle findet man ein Wandbild. Das sieht so aus. Da sieht man den Meister, den Rabbi Jesus, in der Mitte sitzend, so wie das damals war, der Rabbi saß und seine Zuhörer standen da und lauschten. Und ich denke, wir hören uns jetzt auch einmal von Rosi an, wie das damals gewesen ist.
Als Jesus die Volksmengen sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er begann sie zu lehren, indem er sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr.
Liebe Geschwister, diese Verse, die kennen wir in- und auswendig. Wir haben sie ja schon oft gehört. Aber ich muss euch gestehen, es gibt ja viele Texte in der Bibel, bei denen man das Gefühl hat, die tun einem gut. Ich habe über lange Jahre, genau genommen bis zum letzten Herbst, mit diesen Versen immer so meine Probleme gehabt. Und vielleicht gibt es hier ja den einen oder die andere, die sagen, das kann ich nachempfinden. Und wisst ihr warum? Immer wenn die so vorgetragen wurden, die jetzt eben von Rosi, dann habe ich bei mir so abgehakt, das passt nicht zu mir und das bin ich auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Und am Ende hatte ich das Gefühl, da bin ich gar nicht dabei. Vielleicht sagt ihr, ja, das kann ja nicht sein, dass zumindest das erste geistlich arm andere übersetzen ja auch mit dem kleinen Glauben. Den hast du doch wenigstens. Es ist wahr. Als ich knapp 17 war, habe ich meinen Glauben bekannt an Jesus Christus und bin daraufhin auch getauft worden. Aber A, es ist lange her. Und B, habe ich in einer sehr guten Zeit gelebt. Mein Glaube musste irgendwie nie unter Beweis gestellt werden. Und so beschleicht mich manchmal, wenn ich so die Tagesleser habe, so bei bestimmten Versen der Gedanke, wie wäre es gewesen zum Beispiel, ich mache mal einen kleinen Exkurs, wir hatten oft Predigten von einem Pastor im Ruhestand, der seine Kindheit in der DDR verbracht hat. Und er hat darüber erzählt. Und dann geht mein Gedanke dahin, wenn du auch so groß geworden wärst, unter solchen Repressalien, wenn du nichts hättest werden können, und noch schlimmer, wenn du dann später selber eine Familie hast mit Kindern und die Kinder vielleicht auch gar nichts von deinem Glauben wissen wollen, aber wegen deines Glaubens unter Druck sind, hättest du dann standgehalten? Und noch schlimmer ist es ja, wenn man Nachrichten von Open Doors aufschlägt und liest, was Christen in der Welt auszuhalten haben. Ja, dann beschleicht mich immer wieder der Gedanke, wie hättest du da wohl ausgesehen, wenn du das hättest ertragen müssen? Hätte dein Glaube standgehalten? Da beschleicht mich selbst manchmal so meine Zweifel. Ja, und so geht das bei den anderen Seligpreisungen weiter. So mit der Trauer, ich bin jetzt schon ziemlich alt, da sind natürlich Menschen in meiner Umgebung gestorben. Aber so richtig Grund zum Klagen habe ich nie gehabt. Die meisten hatten auch ein biblisches Alter und es gab keine schweren Erkrankungen, Unfälle oder solche Dinge. Ich hatte da nicht viel auszustehen. Und so kann man weitermachen. Vielleicht die Sache mit der Gerechtigkeit. Vielleicht das. Für Gerechtigkeit sind wir ja eigentlich alle. Aber ich muss euch zugeben, ist es denn gerecht, dass es mir deutlich besser geht als wohl 95% der Weltbevölkerung? Aber ich kann nicht sagen, dass mich das so richtig stört. Also, passt auch nicht. Ja, und die persönlichen Attribute, die da so stehen, naja, ob ich friedfertig bin oder ein reines Herz habe, da möchte ich lieber nichts zu sagen. Also, ihr versteht das. Ich höre mir diese Dinge an und stelle am Ende fest, für mich, ich erfülle die Kriterien, die Jesus hier aufstellt, nicht. Und darum haben mir diese Verse immer zu schaffen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin draußen. Ich wollte doch als Christ leben in dieser Zeit. Aber immer wieder habe ich mich in Frage gestellt gefühlt, wenn diese Verse dran waren. Bis zum letzten Herbst, wie gesagt. Denn im vergangenen Jahr war das Matthäusevangelium wieder dran in der ökumenischen Bibellesereihenfolge, die viele von euch wahrscheinlich auch gelesen haben. Und so war auch dieser Vers wieder dran. Und ich spürte, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich damit mal so richtig auseinandersetze. Und was soll ich sagen? für mich hat sich's gelohnt. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, an diesen Gedanken, die Gott mir dann geschenkt hat. Manchmal übersieht man ja so die ganz unwesentlichen Verse. So wie die ersten beiden, die Rosi uns eben als Eingang gelesen hat. Da stand ja so sinngemäß, ich zitiere so halbwegs, da war eine große Menschenmenge um Jesus, aber er stieg dann auf diesen Berg und dort traten seine Jünger zu ihm. Und er redete zu seinen Jüngern. Also diese Seligpreisung, sie bezogen sich auf seine Jünger. Und dazu finde ich, wenn ich mir das Bild nochmal angucke, hat der Maler das auch ganz gut hingekriegt. Man sieht im Hintergrund, weil hier ist ja auch ein Pointer dran, ist egal. Man sieht da im Hintergrund die Menge, die sich fernhält von Jesus. Das sind die, wir würden vielleicht sagen, ja, so wie die Unfalltouristen, die wissen wollten, was los ist, die am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollten und auch mal was von dem Wanderprediger hören. Aber bloß nicht zu nah heran. Bloß nicht mit dem identifiziert werden, denn, ja, das erfuhren die, die unbedingt bei Jesus dabei waren, seine Jünger. Wer zu Jesus gehörte, war schon damals schnell ausgegrenzt. Denn da war die geistliche Elite, Schriftsteller, Pharisäer, die ja ziemlich von Anfang an diesen Jesus in eine Ecke stellten und ihn abkanzelten. Der kam nicht von Gott. Der war gottlos und mit so einem Menschen gibt man sich nicht ab. Mit dem hat man keine Gesellschaft. Denn das lag ja auf der Hand, dass der gottlos sein muss. So wie der die wichtigsten Gesetze, die man so hatte, die wichtigsten religiösen Vorschriften missachtete. Wisst ihr alle, Sabbatgebot und solche Dinge. Und mit welchem Gesocks er sich abgab. Mit Prostituierten gar. Und mit Leuten, die die Gesetze brachen, auch die anderen Kollaborateure mit der Besatzungsmacht. Und wenn man genau hinguckt, wer ging denn mit ihm? Männer, die einfach ihre Familie im Stich ließen, sich von Frauen versorgen ließen. Die hatten doch nur keine Lust zu arbeiten. So waren diese Leute, die sich damals schon um Jesus scharten, auch von Anfang an am Rande. Sie wurden von der Elite so gebrandmarkt, ja, dass man sie im Grunde ansah wie Aussätzige. Mit denen geht man nicht um. Wer zu Jesus gehört, das war die Kernaussage, der kann keinen Glauben haben. Denn der Mann hat auch keinen Glauben. Wenn der sogar von sich behauptet, er könne Sünden vergeben, das kann nur Gott allein. Und wer das sagt, der kommt eher vom Teufel. Selbst die Wunder, die er tut, die tut er aus einer anderen Kraft und nicht aus Gottes Kraft. Ja, und so mussten die, die sich zu Jesus hielten, damit leben, dass man mit ihnen nichts zu tun haben wollte. Und jetzt auf einmal erschließt sich mir das, was Jesus hier sagt, ganz neu. Denn so hieß es ja in dem Text, den Rosi uns verlesen hat, da wandte Jesus sich an seine Jünger, er sprach zu ihnen. Und wenn die Evangelisten diese Kernsätze, die uns wichtig sind, aufschreiben, dann sind das natürlich nur die wesentlichen Dinge. Sie beschreiben nicht die Situation, aber jetzt versteht ihr vielleicht, Jesus blickt auf diese Leute, die geächtet sind, die draußen sind. Er blickt sie an und sagt zu ihnen, ihr müsst nicht traurig sein. Seid nicht traurig. Die anderen sagen zu euch, ihr habt keinen Glauben. Aber ich sage euch, er ist vielleicht nicht so groß, wie er sein könnte. Aber das, was ihr an Glauben habt, ist echt. Euer Glaube, er ist tragfähig. Und darum gesegnet seid ihr, auch wenn euer Glaube nicht so groß ist. Ja, seid nicht traurig, dass sie euch an den Rand schieben, dass sie sagen, mit denen wollen wir keinen Kontakt haben. Ihr werdet darüber, wenn ihr jetzt traurig seid, getröstet werden. Ja, und sie behandeln euch ungerecht, gar keine Frage. Und manche werden vielleicht sogar verfolgt. Aber auch da kann ich euch sagen, ihr werdet eine viel größere Gerechtigkeit erleben. Und auf einmal wird mir deutlich, mit diesen Seligpreisungen hat Jesus ja gar keinen Kriterienkatalog für besonders begabte Nachfolger aufgestellt, sondern er sieht die Leute, die ihm am Herzen liegen, vor sich und er spricht ihnen diese Dinge zu, um ihnen Mut zu machen in ganz schwierigen Situationen. Ja, und dann war da auch noch ein anderes Missverständnis, dass es mir bis dahin immer sehr schwer gemacht hat, diese Verse zu verstehen. Ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen, denn viele sind hier ja so wie ich auch groß geworden mit Sonntagsschule und man hat ja eine, ja ich sag mal, auch eine ganz bestimmte Art zu glauben und damit umzugehen. Mein Gehirn hat mir da wohl immer einen Streich gespielt, immer wenn ich diese Verse gelesen habe. Ihr kennt das auch, wenn man die Zeitung aufschließt und man hat es ein bisschen eilig, man liest eine Überschrift und im zweiten Nachdenken, dann meint man, das kann ja gar nicht stimmen. Und man liest nochmal und stellt fest, es steht etwas ganz anderes da. Weil Gehirnforscher uns ja sagen, wir lesen oft nur drei Wörter und den Rest fügt das Gehirn hinzu. Und so ist das bei mir hier auch immer gewesen, wenn ich die Seligpreisungen gelesen habe. Gleich nach dem Anfang, selig seid ihr, dann hat mein Gehirn gleich eingefügt, wenn ihr so und so seid. Also selig bist du, wenn du einen ganz besonderen Glauben hast oder wenn du mir ganz besonders treu nachgehst. Aber Jesus guckt hier die Leute an, die mit ihm unterwegs sind und er sagt nicht wenn, nicht so, wie ich das so im Mathematikunterricht früher vielleicht mal unterrichtet habe oder auch in Programmierung, nicht diese Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn, nur wenn das erfüllt ist, dann bist du der. Nein, Jesus schaut seine Leute an. Und man merkt seine Liebe zu ihnen, weil er ihnen sagt, ihr seid selig, weil ihr jetzt so seid, wie ihr seid in eurem Glauben. Ja, liebe Geschwister, und da habe ich mich auch nicht mehr draußen gefühlt. Da wusste ich, solche Worte hat Jesus auch für mich. Und so habe ich mir gedacht, Jesus ist auch heute unter uns. Und er weiß auch, dass das Christsein in unserer Zeit nicht leichter geworden ist. Und darum bin ich sicher, würde er uns auch heute, wenn er uns hier so sieht, eine Bergpredigt halten und uns Mut machen. Selig seid ihr, weil ihr euch auf diese Gemeinschaft gefreut habt, weil ihr darauf vertraut, dass, wenn Christen zusammenkommen, ich unter ihnen bin, um sie zu stärken mit meinem Geist. Selig seid ihr, weil ihr eine Sehnsucht nach meinem Wort habt. Ihr seid dahin gekommen, weil ihr mein Wort hören wolltet. Und selig seid ihr auch, ja, weil ihr mein Wort so aufnehmt, wie ihr es von Kind auf an gelernt habt und nicht gerade so vielen modernen Strömungen folgt, die mein Wort so lange für sich übersetzen, bis es dem Zeitgeist entspricht, aber mein Geist nicht mehr darin vorkommt. Und selig seid ihr, und das scheint mir ganz besonders, selig seid ihr, weil ihr daran festhaltet, denn als Christen wird man heute oder als Christ wird man gerne auch schon in irgendwelche Ecken gestellt. Selig seid ihr auch, wenn man zu euch sagt, du bist links, du bist rechts, vielleicht sogar schon Extremist. Alles muss man sich heute schon mal anhören. Selig bist du, selig seid ihr, weil ihr das alles ertragt. Und vorhin haben wir es auch ja in einem Lied und auch bei dir schon so gehört, Rainer. Ja, Zweifel kommen bei uns manchmal. Aber ich bin sicher, Jesus würde sagen, selig seid ihr gerade, weil ihr euch mit euren Zweifeln auseinandersetzt. Denn eins ist sicher, es zweifelt nur der, der auch glaubt. Wer von sich sagt, ich habe noch nie gezweifelt, der hat auch noch nie geglaubt. Also Jesus macht auch uns heute genauso Mut wie seinen Jüngern damals mit der Bergpredigt, indem er auch uns sagt, ihr fühlt euch vielleicht unvollkommen, aber selig seid ihr, weil ihr euch zu mir haltet. Ja, und da habe ich mich dann doch noch gefragt, ja, was heißt das eigentlich, dieses selig? Martin Luther hat das ja so übersetzt. Wenn man moderne Übersetzungen hernimmt, dann steht da auch was anderes. Da steht da dann auch, es freuen sich alle oder glückselig sind alle. Alles ist sicherlich richtig, aber vielleicht auch zu wenig. Ich kann weder Hebräisch noch Griechisch, darum muss ich den Leuten trauen, die das für mich mal übersetzt haben. Und die sagen, der Ausdruck, den Jesus damals verwendet hat, das war zuallererst ein Grußwort, wie man sich damals gegrüßt hat. Und zwar so in dem Sinne, den wir hier auch ja eher nicht verwenden, wie es im süddeutschen Raum ist, wenn man sagt, grüß Gott. Das ist ja eine Kurzform. Und wir meinen immer, das heißt, wir sollen Gott grüßen. Aber im Original heißt das, dass Gott auf die Menschen zugeht, um sie zu grüßen, um ihnen einen guten Tag zu geben. Und so ist das auch hier, wenn Jesus sagt, selig seid ihr. Er schaut auf ihren Alltag und sagt, ich bin da, ich bin bei euch und ich unterstütze euch. Und darum erfahrt ihr auch hier in dem Alltag meinen Trost und meine Zuwendung. Aber Jesus blickt ganz offenbar auch über den Alltag hinaus. So gibt es Ausleger, die sagen, dass diese eine Zeile, wenn Jesus sagt, die Trauernden sollen getröstet werden, dass er da auch schon die Frauen vor Augen hat, die unter seinem Kreuz stehen und trauern. Und dass er sieht, dass sie getröstet werden durch Ostern. Ja, Jesus blickt auch über unseren Alltag hinaus. Liebe Geschwister, an dieser Stelle fiel mir so eine kleine Geschichte ein, die ich euch heute jetzt so aus der Erinnerung erzählen möchte. Unsere Senioren mögen mir verzeihen, ich habe sie damals vor einem Jahr gelesen, aber sie passt hier so gut rein, finde ich jedenfalls. Es ist so eine Geschichte, wie ihr sie alle so kennt, dass ein frommer Jude mit seinem Problem zu seinem Rabbi kommt. Also, da kommt also dieser fromme Jude und sagt zu seinem Rabbi, du Rabbi, habe ich ein ganz großes Problem. Ja, was denn? Habe ich einen Sohn, einen wunderbaren Sohn, einen starken Sohn, einen klugen Sohn. Ja, und alles, was ich habe, das wollte ich ihm vermachen in meinem Testament. Aber was macht dieser Sohn? Er geht jetzt hin und lässt sich taufen, also bei den Christen taufen. Oh, sagt der Rabbi, das ist wirklich ein Problem. Ja, aber ehrlich, das Problem kenne ich. Habe auch ich so einen Sohn, einen wunderbaren Sohn, einen weisen Sohn, einen starken Sohn, sollte auch alles von mir haben. Und was macht der Bursche? Geht hin und lässt sich taufen. Entschuldigung. Oh, sagt der fromme Jude. Und was hast du dann gemacht? Ja, was blieb mir? In meiner Not habe ich angerufen, Gott, den Allwissenden. Und habe ihn gefragt, Gott, was soll ich nun machen? Ja, und was hat Gott geantwortet? Ja, hat Gott zu mir gesagt, du, das kenne ich. Habe auch ich einen Sohn, einen wunderbaren Sohn, einen weisen Sohn, einen schönen Sohn. Und was macht der? Geht hin und lässt sich taufen. Oh, und dann habe ich Gott gefragt, und was hast du gemacht? Und hat er geantwortet, fragt der fromme Jude. Ja, hat Gott geantwortet. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, habe ich geschrieben, ein neues Testament. Ja, ihr Lieben, da lachen wir drüber. Das ist so nett, so diese Wortspielerei. Und doch steckt darin die ganze Wahrheit des göttlichen Plans. Und wenn Jesus zu uns sagt, selig seid ihr, dann sagt er uns damit, dieses neue Testament, ja, in dem seid ihr alle genannt worden als Erben. Weil Jesus Christus uns zusagt, wir sind wie er Gottes Kinder. Und darum schreibt Paulus ja auch im Römerbrief, alles, was Jesus Christus gehört, das werden wir miterben. Er bezeichnet uns als Miterben. Eine großartige Erbschaft, die Gott uns hier verspricht, aus seinem überschwänglichen Reichtum. Jesus blickt über das Heute hinaus und sieht uns in seinem Reich als Miterben. Aber kehren wir noch einmal an den Anfang zurück, an dieses Bild. Da sind diese beiden Gruppen zu sehen. Die einen, die von Jesus nichts wissen wollen, höchstens aus Neugierde, wie sich das so gehört, um mitreden zu können. Und die anderen, die Jesus ernst nehmen und ihm folgen. Und ich bin gewiss, ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht zu dieser Gruppe gehörtet. Und für diese hat Jesus, wenn man so will, alle die Seligpreisungen zu dieser hier noch einmal zusammengefasst. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und, wie eben auch schon gehört, reden allerlei Übles lügnerisch wider euch. Seid fröhlich und getrost. Seid fröhlich und getrost. Euer Lohn ist groß im Himmel. Das ist unser Erbe, das Gott uns versprochen hat. Ja, es ist wahr, wenn wir dieses Bild zum Schluss noch einmal sehen, irgendwann muss sich jeder Mensch entscheiden, zu welcher Gruppe er gehören will. Zu der, die das Erbe ausschlägt, oder zu der, die das Erbe annimmt. Aber wir, die wir uns hier heute versammelt haben, da bin ich ganz sicher, wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus Wort hält und dass das, was er damals seinen Jüngern zugesagt hat, heute genauso gilt, weil seine Bergpredigt auch unsere Bergpredigt heute ist. Seid fröhlich, seid getrost, ich bin bei euch. Und so lasst mich das euch zum Schluss hier noch einmal so zusammenfassen. Das sage ich euch ganz sicher in Jesu Namen und Auftrag. Selig seid ihr, selig bist du, heute und hier in dieser Zeit, und selig seid ihr und selig bist du in aller Ewigkeit. Amen.